Ich würde schon sagen, dass es ein gemeinschaftliches Event ist, den schönsten Sport der Welt, nämlich Fußball, zu genießen.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Die Europameisterschaft ist in vollem Gange. Ich bin als Live-Kommentator oder als Redakteur im EM-Studio auch voll im Einsatz. Und natürlich wird die heutige Folge meines Podcasts Bosses Bundesliga-Blog sich auch um die Europameisterschaft drehen. Das ist natürlich das Thema, das ich in diesen Wochen auch aufgreife. Und ich habe ihn gefunden. Ich habe einen Tipp bekommen, war mir nicht ganz sicher, ob es stimmt, aber der Tipp wiederum war so hochwertig und qualitativ, dass ich daran eigentlich gar nicht zweifeln durfte. Und ich habe ihn somit zum Interview gebeten und er hat zugesagt. Und ich freue mich sehr darüber, den Mann herausgefunden zu haben, zum Gespräch gebeten zu haben, ihn bekommen zu haben für Bosses Bundesliga-Blog, den ihr vermutlich gar nicht kennen werdet. Dem aber ganz Fußball-Deutschland, ich sag mal ganz die Fußball-Welt, für ewig und immer dankbar sein muss. Was hau ich hier auf die Brause? Was muss das für ein Mensch sein? Es ist Professor Alfons Madeira. Ja, vermutlich sagt ihr, okay, sagt mir jetzt nichts. Aber, und jetzt haltet euch fest, er ist der Erfinder des Public Viewings. Ja, ihm haben wir alles zu verdanken. Er ist tatsächlich der Erfinder des Public Viewings. Das darf man und das soll man und das muss man so korrekterweise sagen. Irgendwann muss ja irgendwer irgendwo die Idee gehabt haben und gesagt haben, lass uns mal Public Viewing machen. Er war das. Alfons Madeira hat uns Public Viewing geschenkt. Aber natürlich nicht so einfach, was weiß ich, der wird morgens wach und sagt sich, was ist mit Public Viewing, hat ja noch gar keiner gemacht. Nee, so leicht ging es nicht. Ganz im Gegenteil. Es war ein Entwicklungsprozess über mehrere Jahre, um Public Viewing ja, zu erfinden, einzurichten, ins Leben zu bringen. Wie muss man es überhaupt sagen? Also höchst interessant finde ich und freue mich sehr, wirklich. Und ihr merkt das wahrscheinlich, dass ich Professor Alfons Madeira hier als Gast in Bosses Bundesliga-Blog begrüßen darf. Sehr, sehr schön. Bevor das losgeht, klar, ihr kennt es, wer regelmäßig reinhört, kommt da nicht dran vorbei, müsste durch. Die vielleicht, hoffe ich zumindest, neu reinhören, werden sich nicht nur fragen, wer ist Alfons Madeira, sondern wer ist überhaupt dieser Ralf Bosse. Deswegen kurz gesagt, Ralf Bosse, der 32 Jahre Fußballkommentator, arbeite aktuell für 8 Sender aus dem Radio- und Fernsehbereich. Fernseh ist Sky und ZDF im Radiobereich, Lokalsender oder Radio NRW im Moment im EM-Studio. Viele Streaming-Anbieter mit FODMOB, GBVision, FlashScore, MMC, Bet365. Das ist vielleicht auch mal ein Thema, fällt mir gerade ein, denn das ist der neue Reportermarkt. Streaming. Da gehen die Jugendlichen hin, die jungen Hörer, die hören nicht Radio, sondern sie gehen ins Streaming. Und dort werden alle Spiele live übertragen. Alle heißt alle, wirklich. Aber wir wollen ja über Public Viewing reden und so ein bisschen noch über meine Person. Habe über 1800 Topspiele in etwa live kommentiert für Radio und Fernsehen, Welt- und Europameisterschaften live dabei gewesen und eben seit einiger Zeit auch mit Bosses Bundesliga-Blog vertreten. Und jetzt also der Erfinder des Public Viewings. Also mir geht es eiskalt Rücken runter, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist schon eine besondere Geschichte heute. Professor Alfons Madeira, der Erfinder des Public Viewings. Professor Alfons Madeira darf ich begrüßen. Herr Madeira, dass ich Sie erreiche, da bin ich begeistert drüber, muss ich wirklich sagen. Ich habe schon viele, viele Gäste begrüßen dürfen, weit über 250, aber dass ich Sie erreiche, freut mich persönlich total. Denn, wenn ich das so sagen darf, Sie sind Manager des Unternehmens SLC. Das an sich ist schon ein Thema, das werden wir auch nochmal thematisieren in einer anderen Ausgabe, liebe Fußballfreunde. Das, womit ich jetzt den Professor Alfons Madeira vorstellen darf, ist, Sie sind der Erfinder des Public Viewings. Darf man das so sagen?
Das darf man sagen und ich bin auch stolz drauf, sage ich ganz offen. Ja.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt, wenn die deutsche Mannschaft spielt, haben wir wieder bei der EM, wenn man nur die großen Städte nimmt, mit Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, ach, überall, weit über 100.000 Menschen, die sich zusammenfinden, Berlin natürlich nicht zu vergessen, um zusammen auf Großbildleinwand die deutschen Spiele zu sehen, zu feiern, Spaß haben, eine Einheit zu haben. Ich sage das jetzt mal, vor wie vielen Jahren hat denn nicht abwertend gemeint, aber um es nochmal deutlich zu machen, der kleine Alfons Madeja in irgendeiner, weiß nicht, kleinen Ecke sitzend gedacht, was ist eigentlich, wenn wir Public Viewing machen? Können Sie sich da noch dran erinnern, was, wo und wann der Punkt war, wo Sie gesagt haben, ich erfinde jetzt Public Viewing?
Ja, das Thema war, dass wir damals die WM 2006 bekommen haben für Deutschland. Aber ich dann 2 Jahre vorher begonnen habe, darüber nachzudenken, können wir nicht ein neues Konzept machen. Für die jungen Leute heute unvorstellbar, bis 2006 waren alle Sportgroßevents, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und dergleichen, nur reine sportliche Ereignisse. Das heißt, es war nur interessant, wie viele Leute kommen ins Stadion. Ansonsten nichts. Es wurde niemand infiziert in einem Land, das gefeiert wird. Es wurde keine Stadt, kein Land irgendwo mitgenommen. Und die ausländischen Gäste, okay, die sind gekommen oder auch nicht. Also unvorstellbar. Jetzt haben wir den Auftrag bekommen und dann habe ich natürlich erkundigt auch beim Bundesinnenministerium, kommt da nicht ein Konzept machen, Gutachten? Ach, hör mal her, wir haben da ein Gutachten von einer holländischen Universität. Das hat damals noch genommen die Weltmeisterschaft in Japan, Südkorea. Und auf dem Gutachten bauen wir auf. Und ich sage, toll, ist euch noch nicht aufgefallen, dass Deutschland im Herzen Europas liegt. Von daher ganz andere Infrastrukturvoraussetzungen. Denn die Besucherzahlen in Japan und Südkorea waren ja nicht berauschend gewesen. Und so habe ich dann die Gelegenheit ergriffen und habe auch den Auftrag bekommen, den offiziellen, nämlich für die WM-Städte auch ein neues Konzept zu machen. Bin dann 2004 nach Portugal zur Europameisterschaft. Das war natürlich die Gelegenheit gewesen, schon mal einen Test zu machen. Was sagen die Leute, die nach Portugal kommen, ob sie eventuell zu WM 2 Jahre später kommen nach Deutschland? Wir haben die ganze Infrastruktur dort aufgenommen. Und dann habe ich aber getroffen den damaligen Generalsekretär vom DFB und der sagte zu mir, Madeja, pass auf, wir werden keine Karten haben, die letztendlich die Menschen befriedigen in ihren Ansprüchen. Daraufhin war Folgendes. Ich habe international, sprich in jedem Kontinent, ein Befragungsterminal eingebaut und bei der Europameisterschaft in Portugal gefragt mit einer ganz klaren Fragestellung. Unter welchen Bedingungen würdet ihr nach Deutschland zur WM kommen, wenn ihr keine Karte habt? Und dann können Sie sich vorstellen, waren natürlich tolle Antworten, ja, dass man da zusammen irgendwo mit ausländischen Gästen feiert, dass man da letztendlich eine Stadionstimmung hat und so weiter. Die ganzen Gedanken, die habe ich dann zusammengefasst, habe sie dann 2004 auch in der Stuttgarter Zeitung veröffentlicht und daraus ist das Public Viewing entstanden. Aber jetzt müssen Sie wissen, ich musste ja dem Deutschen Bundestag, dem Sportausschuss auch berichten. Jetzt kam ich mit meiner Idee, ich habe es am Anfang auch noch genannt, virtuelle Stadien. Da haben einige Abgeordnete gesagt, Maria, Sie haben richtig eine der Platte dran. Glauben Sie wohl, dass die Leute zu einer WM kommen ohne Karten? Und da habe ich dann gesagt, ja, Sie werden sehen, dass sich alles ändern wird. Alles. Weil wir haben natürlich weltweit abgefragt. Wann werden Sie kommen? Wie lange wollen Sie bleiben? Mit wem werden Sie kommen? Was wollen Sie erleben? Wollen Sie Kultur erleben? Mit was wollen Sie sich fortbewegen und, was werden Sie ausgeben wollen, essen, trinken, wie lange übernachten? Das war das erste Mal, dass ein Sportgroßereignis im Detail hinterfragt wurde. Und diese Details haben uns dann letztendlich auch Recht gegeben, dass wir das Public Viewing so gestaltet haben, dass die Leute es als ein, sag mal, tolles Ersatzinstrument gesehen haben. Und das Ersatzinstrument war, du musst nicht unbedingt ins Stadion, erlebst aber alle Freuden eines Großereignisses im Fußball. Sprich, du lernst ausländische Gäste kennen, die Einheimischen, du bist zusammen, essen, trinken, feiern. Das war übrigens die Dreieinigkeit, die wir abgefragt hatten. Essen, trinken, feiern. Das wollten die Leute erleben. Und gut, das würde sage ich jetzt nicht, dass er auch finden wollten. Alles ist angegeben worden. Und von daher war es ein großes Ereignis gewesen, dieses Public Viewing, und hat dann sehr schnell die Runde gemacht. Jetzt müssen Sie noch wissen, Herr Busse, Es war nicht vorgesehen, dass die WM jeden Tag offen hat, sondern es war nur vorgesehen, an den Spieltagen, dass eine WM stattfindet. Als Beispiel Stadt Nürnberg, 3 Spiele, an 3 Spielen ist das Stadion offen, ansonsten keine Festivität. Wir haben dann dafür gesorgt, dass man alle 4 Wochen offen hat, in allen Städten. Sie müssen wissen, ich bin rumgerast in die ganzen großen Städte, habe Vorträge gehalten. Ich als Nürnberger habe auch in München gesagt, an welchen Plätzen soll wie, wo, was stattfinden. In Berlin, in Frankfurt und dergleichen. Warum? Durch das Public Viewing hat man natürlich eine ganz neue organisatorische Aufteilung gehabt und ein ganz anderes Eventerlebnis. Also von daher war es eine Revolution in der Art, dass seit 2006 alle Sportgroßereignisse ein landesweites Echo haben, eine landesweite Identifikation mitbringen und ein Gemeinschaftserlebnis erbringen. Das heißt, wir zehren heute noch davon und es wird ja heute das Public Viewing auch in anderen Bereichen gemacht, von Kultur bis zum, man hat dieses Instrument für sich entdeckt.
Man muss Ihnen da ja unendlich dankbar sein, dass Sie das alles gemacht haben, diese Arbeit, Fragebögen zu erarbeiten. Das muss ich erstmal machen, muss ich einfach hinsetzen und sagen, ja, ich stelle mal ein paar Fragen auf. Das muss alles wissenschaftlich fundiert sein, dann in diese Länder geht. Aber mit diesem interessanten Darstellen, wie Sie es gerade beschrieben haben, Sie sind ja auch ein bisschen lockerer Typ offensichtlich, muss ich immer sagen, ja, Madeja, also Sie duzen sich ja selber in dieser Beschreibung. Wer kannte Sie denn alles, dass Sie jetzt nicht gesagt haben, hallo, ich bin der Alfons Madeja, ich bin hier SLC oder so, sondern dass die Leute ja vielleicht wussten, in den entscheidenden Gremien, in den entscheidenden Positionen, Herr Madeja kennen wir schon, der ist uns jetzt nicht völlig unbekannt, also wer sind Sie überhaupt, sondern ach ja, gut, wir wissen, was der macht. Der fängt jetzt nicht bei Null an, wie bei einer Bewerbung für eine Arbeitsstelle, sondern der ist schon ein bisschen drüber. Und wenn der sagt, es ist jetzt 9:30, dann müssen wir das nicht hinterfragen, dann ist das halt so. Auf welcher Ebene sind Sie denn in diesen Gesprächen angefangen? Das heißt, dass man Sie schon mal kannte.
Das Thema war, ich war ja früher auch mal mehr oder weniger begnadeter Fußballer beim VfB Stuttgart, bei den Amateuren und habe dann ganz normal die wissenschaftliche Laufbahn begonnen. Bin dann angerufen worden an der Universität, ob ich nicht Manager werde, Geschäftsführer von einem Bundesliga-Club. Es war damals der ruhmreiche 1. FC Nürnberg, der mal wieder abgestiegen war. Ich hatte es dann geschafft, sofort im selben Jahr aufzusteigen und eine ganz neue Konzeption zu entwickeln. Das heißt, junge Leute wie ein Stefan Reuter, ein Grahammer und dergleichen, die dann auch Nationalspieler geworden sind, aus diesen 17-Jährigen mit ein paar Älteren zusammen eine ganz neue Form einer Mannschaft geformt und wir sind sofort aufgestiegen. Nur, es war nicht meine Profession, dass ich ewig im Management in der Bundesliga bleibe. Und ich habe gemerkt, wir haben, das war damals 1984, 85 gewesen, wir haben keine Qualifikation von jungen Leuten in diesem Beruf Sportmanagement. Wir hatten nur den Studiengang in Köln Sportwissenschaften. Hervorragende Uni, alles klar. Aber nicht Sportmanagement. Und so habe ich dann mit beigetragen, den Kollegen in Bayreuth bei der Gründung des Studienganges Sportökonomie und habe dort den ganzen Bereich Vereinsmanagement an mich genommen und über 38 Jahre lang gelehrt. Dadurch hatte ich einen gewissen Bekanntheitsgrad insofern, dass Tausende von Abgängern, vor allem von der Bundesliga, die heute sogar noch Vorstandsvorsitzende sind, so wie in Düsseldorf auch, nicht alle kannten im Sport. Dann kam das nächste Thema, dass ich mich darum gekümmert habe und das Thema Fan- und Kundenzufriedenheit und Qualitätsmanagement im Fußball in der Bundesliga. Und so hatte ich sehr, sehr gute Verknüpfungen und auch ein bisschen Bekanntheit. Und natürlich auch bei der Politik durch das Thema Sportausschuss des Deutschen Bundestages. Ich bin dort mal geholt worden, Gutachten zu machen. Und so wusste man schon, da ist vielleicht einer, der ein bisschen andere Gedanken hat und vielleicht auch weiterhelfen kann. Das heißt also, durch meine Hochschulaktivitäten bin ich dann in diesen Bereich reingekommen. Ich habe in Bayreuth angefangen, habe dann zusätzlich Heilbronn einen Studiengang gegründet, Betriebswirtschaft, Sport und Kultur und Freizeit. Entscheidend ist, Herr Bosse, der Zusammenhang zwischen Betriebswirtschaft und Sport. Das heißt, ich habe schon als Manager immer das Thema gesehen, dass du den Sport erklären kannst mit der Betriebswirtschaft. Als Beispiel, wenn mein Trainer gekommen ist und gesagt, ich möchte einen neuen Spieler kaufen, dann gesagt, gut, es ist eine Ersatzinvestition. Das heißt, muss ich dann nur noch kaufen. Es ist eine Erweiterungsinvestition, wird der Kader größer. Es ist eine Modernisierungsinvestition, müssen wir ein ganz neues Spielsystem spielen. Und da habe ich mich nur angeschaut. Und dann kam noch das Nächste. Sag ich, wenn ich den Spieler kaufe, was bringt er mir an Einnahmen im Sponsoring? Einnahmen mehr beim Ticketing, beim Zuschauen, Einnahmen mehr im Merchandising und so weiter. Dann hatte mein Trainer gemerkt, aha, da ist doch ein Zusammenhang zwischen der Betriebswirtschaft und dem Erfolg. Jawohl, Attraktivität ist wichtig. Und betriebswirtschaftliches Denken bedeutet zielorientiertes, attraktives Denken, was heute manchmal im sportlichen Bereich fehlt. Und so habe ich das Thema aufgebaut. Dann kam das Bundesliga-Barometer, die heute noch größte, in Europa größte Kundenzufriedenheits- und Qualitätsmanagementstudie, wo jeder Verein gerankt wird nach 21 Kriterien. Ich habe als Zuschauer mir gedacht, was ist denn wichtig für einen Verein, dass er eine entsprechende Anerkennung hat, eine Attraktivität hat, dass die Menschen kommen. Und durch dieses Bundesliga-Barometer, was jährlich in der Sportbild erscheint, dieses Ranking, hat tatsächlich ein Hype stattgefunden bei den Vereinen. Nämlich, dass man sagt, wir müssen uns mehr nach dem Kunden richten. Herr Posse, Sie können sich nicht vorstellen, als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich gebeten, dass ich befragen darf im Stadion. Ja, Bundesliga gesagt, dürfen Sie. Dann habe ich das erste Mal gemacht. Dann kam schon der Anruf beim zweiten Mal, ja, drei Vereine möchten nicht mehr mitmachen, weil sie Angst haben, dass sie schlechte Noten bekommen. Also habe ich gesagt, ich mache das alleine, auf eigene Verantwortung. Und so ist es dann entstanden, dass wir wirklich unabhängig von allen Vereinen, unabhängig von der ganzen Liga, dieses heute noch ganz prächtige Ranking haben. Zwischenzeitlich, so Herr Bosse, haben wir das alles digitalisiert. Wir waren die Ersten, die vor 20 Jahren digitalisiert haben, Fan-Kundenmeinungen und auch die Qualität von Clubs. Das war so etwas, wo man sagte, ach, den Mann her kennen wir ja. Lassen wir doch mal vorschlagen, lassen wir ihn mal machen. Und die Zusammenarbeit ist bis heute, das heißt, ich arbeite mit den Größen von Dortmund, Bayern, München und so weiter, weiter zusammen, DFB, DFL. Das heißt, wir haben dann die ganzen Daten digitalisiert in einem Online-Portal. Und zwar, dass wir von jedem Club entsprechend registrierte Teilnehmer haben. Das ist im Bundesliga-Barometer zusammengefasst. Und mein zweiter Geschäftsführer, Maximilian Madea, hat das Ganze entsprechend digitalisiert. Und heute machen wir das für Handball, Fußball, Eishockey, Motorsport und dergleichen, diese Barometer.
Also was deutlich wird, ja. Sie waren ein Mann, der in der Szene bekannt war. Den ja. Man jetzt nicht abgetan hat nach dem Motto, das ist auch so ein Spinner, was hat er jetzt schon wieder, sondern, oh, Madea kommt, da steckt immer eine ganze Menge hinter, lass mal zuhören, lass ihn mal präsentieren. Der hat ja, sich dazu Gedanken gemacht.
Vor allem, Herr Bosse, ein Mann in Deutschland, der mich sofort angesprochen hatte, war Rainer Kallmund. Er hatte mich angerufen wegen dem Public Viewing, damals sagte er, Madea, du hast einen auf der Platte. Die Leute wollen doch ins Stadion. Ich klebe das mit, dass die Leute kommen, ohne dass sie eine Karte haben im Stadion. Heute ist Rainer Kallmund einer meiner besten Freunde und Befürworter. Zitiert mich jedes Mal. Alle Untersuchungen, die er machen lässt, gehen nur über mich. Warum? Weil er gemerkt hat, das war tatsächlich das Erfolgsrezept.
Wenn ich jetzt zurückdenke an die Situation, so dass Sie diese Fragebögen aus dem Ausland zurückbekommen, ja. Sammeln die Ergebnisse, fassen die zusammen. Dann habe ich sie auf dem Tisch ja. liegen und weiß die Wünsche, ich würde kommen, wenn das und das ja. und das erfüllt wird. Mhm. Dann habe ich ja immer noch nicht die Idee zu sagen, ey, geile Geschichte, da muss ich mal einen größeren Bildschirm aufstellen und ein bisschen Bier, ja. also dann ist es ja sofort. Das stand da ja nicht. Es hat ja keiner geschrieben, ja. bitte sorgen Sie für einen großen Fernseher, dann komme ich, sondern das waren alles Wünsche, die ja völlig offen ja. waren. Ich möchte trinken, ja. ich möchte feiern, ich möchte Spaß haben. Ja. Das kann man ja dann in der Umsetzung ja tierisch breit fassen. Wie ist Ihnen ja. das denn gelungen, diese ganzen Wünsche zu kanalisieren in eine Lösung, die es bis dahin ja noch gar nicht gegeben hat, wo Sie auch nicht mal irgendjemand hatten, der im Vorfeld vielleicht mal Jahre vorher eine ähnliche Idee hat, ist gescheitert, wo sie gesagt haben, der hat es damals probiert, das war aber falsch. Wenn er das und das so macht, hätte es funktioniert. Es hat ja niemand vor ihnen das jemals gemacht. Das heißt, sie muss ja jetzt aus den schriftlichen Antworten ablesen, die Lösung ist Public Viewing. Da gibt es ja eigentlich überhaupt keinen Zusammenhang zwischen den Antworten und dieser Lösung. Wo ist dieses Verbindungsstück, wo sie gesagt haben, das ist es?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Deswegen war es im ersten Moment für mich der Begriff virtuelle Stadien. Das heißt, wir haben die Stadien ohnehin voll. Was machen wir diesen Menschen? Also müssen wir ihnen virtuelle Stadien schaffen, dass sie sich wohlfühlen wie in einem Stadion. Und das war der entscheidende Ansatz gewesen, dass wir diese Atmosphäre schaffen müssen. Und wir haben ja auch gemerkt, dass die Leute das wollten. Sie wollten an solche Public Viewing Plätze. Und wir haben das dann auch im Rahmen eines Controlling hinterfragt, ob wir das in Deutschland richtig gemacht haben. Sprich, wir haben ca. 8000 Menschen allein in Deutschland dann bei der WM befragt, ob sie damit zufrieden sind, ob sie eventuell noch etwas anderes wollen. Und das haben wir dann seit dem Jahr 2006 verfeinert. Wir haben dann auch in Österreich das weitergemacht, 2008, dann 2012, dann in Südafrika und dergleichen. Immer wieder eine Verfeinerung gefunden, dass es den Menschen entgegenkommt. Ja, der Gedankensprung war eigentlich für denjenigen, der Fußball liebt, der die Zuschauer, die Menschen liebt, die zu diesem Spiel kommen, dass sie wirklich eine echte Atmosphäre sagen und nicht sagen, wir haben es irgendwo vom Fernseher geklotzt. Nein, wir haben es in einem Stadion geschaut mit anderen vielen Menschen. Und jetzt sage ich Ihnen ganz offen, es war nicht so einfach. Da haben nicht alle dran geglaubt. Vor allem auch nicht die Entscheidungsträger, auch in den Städten, haben daran geglaubt. Es war also ein Überzeugungsprozess, sagen wir so, das ganze Thema natürlich hier, die sogenannte Unvorstellbarkeit. Das war das schlimmste Thema gewesen bei dieser WM. Unvorstellbarkeit auch das Thema Kultur. Natürlich wollten dann die ganzen Städte Kulturthemen voranschieben. Wenn ich dran denke, eine sehr honorige Stadt hat extra für 2 Millionen eine Monet-Ausstellung gemacht. Dann habe ich erklärt, habe ich gesagt, ihr wisst doch ganz genau, ein kunstbeflissener Mensch, der kommt doch nicht während einer WM nach Deutschland. Er weiß doch, das Thema anstehen, Preise und so weiter und so fort. Er will das doch gar nicht. Aber wir haben festgestellt, die das sehen wollen, die wollen die Kultur wahrhaben, aber nicht erleben. Wenn Sie dann denken, Neuschwanstein, haben wir gesagt, Neuschwanstein ist toll, was Sie macht, bloß lasst diese 4-5 Stunden Führungen weg. Baut ein Festzelt auf, baut eine Blaskapelle auf, Bier, Leberkäse und so weiter und dann eine Führung von einer halben Stunde. Und ihr habt alle Menschen dort. Und so haben wir neue Dimensionen geschaffen in diesem Thema Darstellung von kulturellen, gastronomischen Themen. Das ist vielleicht das Interessanteste für Sie, Herr Bosse. Ich habe Vorträge gehalten im Theo20er und mit Helmut Spahn vor der WM. Warum? Meine Ergebnisse rübergebracht. Wir haben damals auch erfunden das Thema subjektive Sicherheit. Im Gegensatz, Spahn, objektive Sicherheit. Zäune und so weiter, was alles gemacht werden soll. Wir haben in Portugal erlebt, dass zwar Polizeipräsenz war, aber das waren richtige Freunde, konntest ganz dezent fragen und du hast dich sicher gefühlt als Publikum. Und das haben wir in Deutschland dann auch rübergebracht, dieses Thema. Und dann haben wir Vorträge gehalten vor 400, 500 Gastronomen, Hoteliers. Und dann haben die natürlich gefragt, wie lange bleiben denn die Leute im Schnitt? Dann hat die Zentrale Tourismus gesagt, 1,4 Tage. Und ich sage, wie kommst du denn da drauf? Wir haben 10,6 Tage ermittelt. Aber wir haben die Menschen gefragt in aller Welt. Das heißt, das, was sie sagen, sind rein Ableitungen aus ihrem touristischen Verhalten. Das Thema ist, es wird alles anders sein. Auch der Tourismus ist kein normaler, sondern ist ein Fußballtourismus. Das heißt, die Leute werden oberflächlich alles mal anschauen. Und dann mit ihrer Familie, mit ihren Frauen wiederkommen. Denn viele haben ihre Frauen natürlich zu Hause gelassen. Die Gründe sind ja klar, wenn du mit Männergruppen kommst. dann möchtest du auf andere Art und Weise feiern. Vielleicht ein paar junge Mädchen sind mitgekommen, aber ansonsten Frauen nicht. Aber wir hatten in Deutschland einen wahnsinnig hohen 48% Wiederholungsbesuch, wo dann die Männer mit ihren Frauen gekommen sind, um nochmal zu zeigen, wie schön es war und wie toll es ist.
Ja, Sie machen es deutlich. Zweifel ohne Ende. Aber ich glaube, ja, das geht ja eigentlich bei jeder Innovation so, dass man sagt, ich habe das Telefon erfunden, da kannst du von hier nach, wie soll das denn gehen? Also egal, was nagelneu kommt auf der Welt, sei es das iPhone oder was auch immer, am Anfang werden alle gesagt haben, das geht nicht. Und da gibt es ja diesen Spruch, alle haben gesagt, das geht nicht und einer hat das nicht gewusst und der hat es dann gemacht.
Richtig.
Also so ungefähr ist es ja bei Ihnen dann auch gewesen zu sagen, Leute, glaubt da dran. Ich könnte mir vorstellen, also Sie haben dran geglaubt, ist ja gar kein Thema. Jetzt haben Sie also auf dem Zettel stehen, Public Viewing ist die Lösung oder wie es damals hieß, virtuelles Stadion. Virtuell 2006, der Begriff war ja noch gar nicht so en vogue. Da kann man ja 2006 wahrscheinlich noch gar nicht sagen, was ist denn virtuell? Ja, was du nicht sehen kannst. Ja, was ich nicht sehen kann, dann ist es ja auch nicht da. Also das kann ich mir vorstellen, dass 2006 schon der Begriff Schwierigkeiten war. Jetzt haben Sie gesagt, virtuelles Stadion ist die Lösung. Jetzt ist der nächste Schritt, wenn Sie das präsentiert haben, dass ja irgendeiner gesagt hat, Madea, das musst du jetzt auch technisch umsetzen. Und wenn du sagst, du willst ja keinen Fernseher hinstellen, sondern eine große Leinwand, gibt's das denn überhaupt? Das ist doch gar nicht da. Wie war denn die technische Umsetzung überhaupt? Denn das könnte ich mir vorstellen, die Idee ist toll, auf dem Zettel sieht es gut aus und jetzt geht es in die Praxis und die Praxis sagt, große Leinwand haben wir nicht, Beamer, wie man heute sagt, haben wir nicht. Nee, war der, das scheitert, das können wir gar nicht machen.
Da kann ich Ihnen zwei Dinge dazu sagen. Das erste nochmal kurz vorab, dass Sie wissen müssen, man hatte ja alle Angst, dass nicht viele Leute nach Deutschland kommen. Man hatte es aus den Erfahrungen von den vorherigen WMs, es sind ja nicht viele ausländische Leute gekommen. Von daher habe ich immer den Spruch gemacht, du machst eine Weltmeisterschaft und es kommt niemand. Also musst du etwas haben, dass die Leute sagen, attraktiv, ich komme. Und jetzt, als ich die Idee dann öffentlich gemacht hatte mit dem Papierschüren, so schnell haben sich keine Firmen bisher in anderen Bereichen gebildet, um das umzusetzen. Die haben sofort gewittert, die Luft gewittert, solche Firmen, Veranstalter, die sagen, du, ich möchte hier einen Platz mieten, ich mache das ganze Thema von der Leinwand bis zur Verpflegung, Catering. Das heißt, sie sind sofort aus dem Boden gekommen. Und von daher haben wir ein ganz neues Gewerbe auch letztendlich gehabt, nämlich die Dienstleister des Public Viewing. Sowohl die technischen als auch die Essen, Trinken Dienstleister. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir haben zum Beispiel ist die Landrätin gekommen aus dem Landkreis Fürth, Frau Dr. Pauli. Ich sagte, Herr Maria, können wir nicht auch eine 13. WM-Stadt hier hinbauen? Und er hat gesagt, können wir sofort machen. Sag ich, wir bauen auch ein schönes Public View, einen riesen Biergarten, alles auf. Sie können sich nicht vorstellen, wir haben niemanden gefunden. Weil jeder sagt, Angst, ob da Leute kommen und. Es war als Einziger ein ausländischer Gastronom, ein Türke, der gesagt hat, okay, ich übernehme es. Ich mache das. Ich gehe das Risiko ein. Das war zu Ende, die WM. Kommt er zu mir? Wenn du, ich dir sage, ich gehe nach Hause. Über 1 Million. Ich brauche nicht mehr arbeiten. Sehen Sie, die Chancen, die hier genutzt wurden eigentlich für dieses Public Viewing, ist ja eine Dimension, eine gesellschaftliche, eine finanzielle Dimension und. Und das haben dann doch viele erkannt und auch entsprechend hervorragend umgesetzt. Von daher muss man sagen, hat Deutschland hier eine tolle Eventindustrie mit aufgebaut. Das sehen Sie auch heute, die ganzen Public Viewings sind wahnsinnig toll. Ich liebe das, wie das aufgebaut wurde. Manchmal muss ich Ihnen ganz offen sagen, das Thema Kultur ein bisschen zu viel im Vordergrund. Sie glauben doch wirklich nicht, dass ein ausländischer Fußballfan Kultur erleben will. Und wenn, dann eine ganz spezifische Kultur. Also manchmal geht man da den Weg zu weit, aber ist ja in Ordnung. Sollen ja Bereiche profitieren, Sport, Freizeit und Kultur. Deswegen habe ich das Thema auch genommen für die Vereine, für die Großvereine. Ich sage, macht ihr doch auch Public Viewing. Alle Gäste, die nach Deutschland kommen, wollen doch weiterhin Sport treiben. Die machen ihr Jogging, die machen ihr Tennis, die wollen auch gegen nebenher. Es ist die Chance für die Vereine, sich einzubringen. Beziehungen zu knüpfen zu ausländischen Vereinen. Also die Chancen sind wahnsinnig vielfältig, auch für Unternehmen. Ne?
Jetzt ist
Grundstein, Public Viewing, warum? Das war das der Magnet gewesen, dass die Menschen nach Deutschland kommen und wissen, sie haben ein Stadionerlebnis auch ohne Karte.
Und es funktioniert immer noch. In diesem Jahr bei diesen Europameisterschaften sind wohl Gäste aus 149 Ländern angereist.
Richtig,
wo 28 teilnehmen. Also 120 Länder sind gekommen, die wissen, dass meine Mannschaft gar nicht mitspielt. Aber die genau das, was sie sagen, einfach Bock habe, ich will gar nicht entscheiden. Ich kriege sowieso keine Karte. Muss ich mich bewerben, weil es viel zu viel Aufwand. Aber das, was da los ist, das möchte ich erleben. Da möchte ich Party, wie Sie es ja bei der Umfrage erlebt haben. Ich möchte Partystimmung, Spaß haben. Ja. Dafür komme ich, dafür reise ich an. Das kostet schon mal Geld. Dafür versuche ich eine Unterkunft zu bekommen, die teurer ist als üblich. Menschen sind bereit, um dieses Erlebnis halt zu haben. Und das ist ja eine gigantische Geschichte, die sie der Fußballwelt geschenkt haben mit dem Public Viewing. Ich würde noch mal mir vorstellen, vor meinem geistigen Auge, der Herr Madeira hat jetzt alles hingekriegt. Das heißt, die Technik steht. Die Politik sagt, wir machen das. Die Städte sind reserviert, begeistert, immer noch so ein bisschen, dass sie sagen, oh, wenn das in die Hose geht, die hauen uns hier das alles um die Ohren. Und das allererste Public Viewing findet statt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Herr Madeira vorher keine Sekunde geschlafen hat, weil er weiß, jetzt kommt die Entscheidung. Kommen Leute, kommen sie nicht. Funktioniert es nicht. Wo war das erste Mal und wie viele sind gekommen?
Also das darf ich Ihnen ganz offen und ehrlich Folgendes antworten. Ich hatte schon immer, ich habe auch ein Marktforschungsinstitut, und zwar die ganz zielgerechte Marktforschung betrieben. Und so haben wir abgefragt, die Menschen, kommen sie, wenn das und das und das und das ist. Und wir haben die Antwort gehabt und wussten, und es haben damals 78% gesagt, sie kommen zum Public Viewing, wenn es so aufgebaut ist. Von daher wussten wir, dass der Erfolg da ist. Und das ist auch wichtig, Herr Bosse, heute. Wenn ich etwas plane, muss ich diejenigen fragen, die ich gewinnen will. Dann werde ich ehrliche Antworten bekommen und werde auch keinen Misserfolg haben. Das sage ich Ihnen ganz offen. Das machen wir bei allen Themen, die es gibt. Wir machen ja auch für Vereine Thema, wenn die Stadien voll werden, was muss ich machen dafür? Wir fragen das ganz konkret ab. Denn ich sage immer, es ist nicht wichtig, was ich, Madeira, denke, sondern es ist wichtig, was die denken, die wir gewinnen wollen.
Und diese erste Austragung, Veranstaltung, Public Viewing, wo war das mit wie vielen Zuschauern?
Das war gewesen in Berlin, das war in allen Städten dann. Ich habe das ja vorgeschlagen für alle Städte.
Aber so ein Ursprungs-Public Viewing, wo Sie sagen, das war die historische Geschichte.
Berlin. Ja. Wo da war waren das? Schon damals. Ja, das war schon gewesen an dem zentralen Ort beim Brandenburger Tor. Es war aber auch, wenn ich Ihnen sage, in Nürnberg auf dem Hauptmarkt. Es war in Frankfurt am Römer. Das heißt, jeder hatte dieses Public Viewing dann ausprobiert. Und es hat auch geklappt.
Geklappt, das hat für Sie die Maßeinheit.
Geklappt, es war voll. Absolut voll.
Ja, und heute wissen wir, bei jedem Spieltag der deutschen Mannschaft zumindest, weil das wird dann auch entsprechend etwas besser beobachtet, mehr beobachtet, auch vielleicht besser gezählt, deutlich über 100.000 Menschen kommen da zusammen. Ja. Keine Karte. Ich möchte behaupten, die große Mehrheit oder anders, einige davon, ohne eine Zahl zu nennen oder einzuordnen, haben keine Ahnung vom Fußball. Die wissen, dass das rund um uns Eckige muss, aber wie sie das ja abgefragt haben, die sagen, wo ist Anstoß, wo ist Public Viewing, wo ist Fossil, da gehen wir mit. Und da geht ja nicht einer alleine hin, sondern mit unseren Freunden, das heißt jetzt immer gruppenweise, 10, 20, 30 gehen dahin, verkleidet mittlerweile und haben Spaß. Ja. Wie stolz können Sie sein, ich sage es jetzt mal ganz pathetisch, der Menschheit so etwas geschenkt zu haben?
Ich bin nur dankbar, dass ich auf das ganze Thema gekommen bin, sage ich ganz offen. Und für mich war es immer wichtig, für den Fußball, für den Profibereich, aber auch für den Amateur- und Breitensport bis heute Instrumente, Ideen zu liefern, damit das alles besser wird. Und ich habe mich gefreut, es war natürlich auch ein Hintergedanke gewesen. Und es war klar, dass genügend dann Ausländer da sind. Und wenn die sehen, da ist sowas im Fabrik, dann rennen die alle dorthin. Das war eigentlich ganz klar auch das Thema. Und ja, Herr Bosse, ich bin stolz, das ist richtig. Und wir werden weitersehen, wie die Entwicklung im Eventbereich geht. Es ist sicher noch nicht Ende. Wir müssen noch viel mehr tun, die Menschen mit etwas zu identifizieren. Ja, und das werden wir auch schaffen.
Der Begriff hat sich ja gewandelt. Ursprünglich virtuelles Stadion. Jetzt heißt es Public Viewing, wo wir mittlerweile auch wissen, die Übersetzung heißt öffentliche Leichenschau.
Richtig.
Haben Sie da irgendwie Einfluss drauf genommen, dass es das jetzt Nein. ist? Oder wer hat das Nein. irgendwie gesagt, das ist jetzt so?
Ja, das ist ganz einfach so die typisch deutsche wörtliche Übersetzung. Öffentliches, gemeinsames Anschauen. Public Viewing.
Also ich fange mittlerweile so dieses, also ich höre öfter so Rudel gucken, finde ich eigentlich ganz, ganz angenehm. Könnten Sie damit leben?
Naja, sagen wir so, wir müssen immer alle Gesellschaftsschichten berücksichtigen. Deswegen haben wir auch vorher ganz genau abgefragt, kommst du mit Freunden, mit Familie, mit Frau und. Wir konnten genau beschreiben, wie die Struktur aussieht. Und deswegen Rudeln, ich würde schon sagen, dass es ein gemeinschaftliches Event ist, den schönsten Sport der Welt, nämlich Fußball, zu genießen.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Eigentlich kann ich da nicht mehr viel draus machen. Nur eine Frage habe ich mir noch vorgenommen, die würde ich jetzt doch stellen wollen, auch wenn das jetzt ein bisschen das Schlusswort wieder kaputt macht. Haben Sie sich das Ganze schützen lassen? Ist es Ihr Eigentum oder ist es einfach eine Idee, die die Welt nutzen darf, wie auch das Internet ja von dem ursprünglichen Erfinder nicht geschützt worden ist und jeder dürfen es nutzen? Waren Sie so nett und haben Sie der Menschheit geschenkt oder waren Sie schlau und haben gesagt, so, da habe ich jetzt hier meine Hand drauf, wer das haben möchte.
Ich war so dumm, nicht daran zu denken. Seid ganz so.
Ja, gut, dass Sie selber so bewerten und beschreiben.
Ja, muss ich echt sagen, ja.
Da kommen Sie jetzt auch nicht mehr dran, dass das noch möglich ist.
Nee, ganz klar. Das hätte ich freilich machen können, aber jetzt ist vorbei.
Ja, wir haben ja jetzt aktuell so eine Diskussion, die geht vom Fußball weg. Der Begriff Döner wird von einem türkischen Unternehmen jetzt für sich in Anspruch genommen, vor dem EuGH als sein Eigentum zu bewerten und kämpft damit, dass also die ganze Welt sagen muss, wenn ich den Begriff Döner nutzen möchte, muss ich bei ihm die Rechte kaufen, wenn nicht, muss ich es anders nennen. Also der Begriff ist ja auch ähnlich wie bei Public Viewing schon 13 Jahre benutzt. Glauben Sie nicht, dass danach
Sie was haben recht. Geht? Sie haben recht, vor Jahren hat jemand sich den Schubkamm schützen lassen.
Den Begriff?
Oder heute Millionär. Die Schubkarre. Nee, das
Gerät an sich.
Das Gerät an sich. Tja. Da ist niemand auf die Idee gekommen. Und so gibt es aber heute professionelle Agenturen, die darauf aus sind, Dinge zu schützen, die jetzt noch nicht geschützt sind. Aber ich finde es auch in Ordnung. Man muss nicht alles jetzt mal schützen, wegnehmen. Natürlich hätte ich es damals machen können. Aber was ich mir wünschen würde, dass das Public Viewing mehr angewandt wird im Rahmen auch der Bundesliga, Herr Bosse. Wir haben manchmal Spiele, wo der Verein auswärts spielt, wo sie auch 60, 70, 80, 100.000 aktivieren könnte. Da würde ich das machen.
Ja.
Ich habe angeregt, warum macht man nicht Public Viewing Stadien, richtig feste Stadien, um permanent letztendlich auch solche Lücken dann zu füllen im Eventbereich.
Da hätte ich jetzt Bedenken, muss ich wirklich sagen, denn so die Ausgangsposition jetzt Nationalmannschaft, da glaube ich schon, ich sage jetzt mal pathetisch, da sind alle Deutschen zusammen und halten zu ihrer Mannschaft. Da gibt es nur eine Mannschaft. Wenn Sie jetzt Bundesliga Public Viewing haben, haben Sie zwei Mannschaften mit aufgeteilten Fangruppen, Fanlagern, um es mal ein bisschen drastisch
zu sagen. Nein, als Beispiel, Dortmund spielt in München. Dann baue ich in Dortmund ein Public Viewing auf.
Ich denke so ein bisschen an die Gewaltbereitschaft. Die Münchner Hooligans wissen, auf dem Platz sitzen 1.000 Leute. Die laufen auch nicht mal weg, weil sie eingegrenzt sind. Die können wir jetzt aber mal ganz schön auseinandernehmen.
Warum? Dortmund nochmal spielt in München. So, das können nicht alle mitgehen, nur 10.000, weil es nicht mehr Karten gibt. Also bauen die dann in Dortmund ein Public Viewing.
Ein Europacup können wir verstehen. Im Europacup könnte ich es verstehen, weil dann haben sie mal wegen Dortmund, dann haben sie Dortmunder Fans und die sind mal wegen auswärts in irgendwie Estland, Ortszeit 23 Uhr Anstoß, was tatsächlich der Fall ist bei denen, die spielen 23 Uhr dann. Keiner kann mit, ist eh zu teuer. Also dann sind alle Dortmunder Fans da und dann habe ich also auch wieder eine Mannschaft, wie jetzt Deutschland, es ist eine Mannschaft in Dortmund, der BVB, alle sind da. Mhm. Aber wenn du jetzt Bundesliga spielst, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass Münchner Hooligans sagen, da gehen wir gar nicht ins Stadion, weil unsere Gegner sitzen in Dortmund, da fahren wir dahin und vertrimmen die richtig. Ob das ein Argument dagegen, das ein Argument dagegen wäre?
Ja, also lassen Sie uns ruhig diskutieren. Finde ich spannend.
Wir machen es einfach mal und erzählen wir die Opfer. Ja. Und wenn es zu wenige waren, war es erfolgreich.
Ja.
Alfons Madeira, ich bin total begeistert, freue mich sehr, dass ich den Erfinder des Public Viewings mal sprechen durfte und wie wir merken, ein netter, sympathischer, lockerer Danke. Typ. Ja, ich habe es eben pathetisch gesagt, der Mensch hat etwas geschenkt hat, was es vorher nicht gab. Das ist ja so, ist jetzt kein deutsches Ding, Public Viewing ist weltweit. Und da muss man schon unendlich dankbar sein, dass Sie auch mit dieser zeitlichen Investition ein Projekt angeschoben haben, was wir heute wie selbstverständlich auf dem kleinsten Dorf nutzen, weil irgendeine Schützenhalle einen großen Fernseher aufstellt. Obwohl ich ja sagen muss, Alfons Madeira, Sie sind nicht der Erfinder des Public Viewings. Können Sie gar nicht sein. Ja. Wissen Sie warum? 1954 die Menschen vor den Fernsehgeschäften gestanden haben und haben dort zusammen auf einen Bildschirm geguckt. Also so gesehen hat es das quasi schon gegeben, aber natürlich nicht ansatzweise vergleichbar. Sollte nur als Scherz gemeint sein.
Da haben Sie vollkommen recht,
Rudelgucken im privaten Bereich hat es vielleicht doch immer gegeben. Alfons Madeira, vielen, vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall den Kontakt halten, denn Sie haben zwischendurch von Ihrem Bundesliga-Barometer gesprochen, was ich wiederum sehr interessant finde. Und das würde ich ganz gerne in einer anderen Folge vom Bosses Bundesliga-Blog nochmal thematisieren, wenn ich das darf. Denn auch das hat erheblich dazu beigetragen, die Bundesliga besser zu machen, als sie vorher, gerade 70er Jahre, gewesen ist. Dankeschön, Alfons Madeira.
Danke auch, recht herzlich. Vielen Dank, Ralf. Mach's gut, tschüss.
Professor Alfons Madeira, vielen, vielen Dank, dass Sie uns Public Viewing geschenkt haben. Anders kann man das gar nicht sagen. Über 100.000 an den großen Public Viewing Plätzen während der Europameisterschaft. Das ist schon gigantisch. Er hat es ins Leben gerufen. Er war der Erfinder, der Macher, der Ideengeber für Public Viewing. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Geschenk. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Schön, dass ihr mal reingehört habt. Ihr erreicht mich über Facebook, LinkedIn, Twitter. Naja, jetzt heißt es ja X seit einiger Zeit. Und Instagram oder auch über meine Homepage ralfbosse.de gibt es viele Informationen zu meiner Person, meine Termine, wo ihr mich hören könnt. Kontaktformular, alles das, was nötig ist. Und wer zum ersten Mal reingehört hat, herzlich willkommen. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe. Einfach mal abonnieren. Dann, es kostet nichts und dann verpasst ihr auch nichts. Tja, das war sie dann, die heutige Ausgabe vom Bosses Bundesliga-Blog. Wünsche euch noch viel Spaß bei der Europameisterschaft. Wie es Deutschland geht, weiß ich nicht. Zum Zeitpunkt, wo ich das Gespräch mit Herrn Madeira geführt habe, ist es der Tag vor Dänemark. Sind wir noch dabei? Ich weiß es nicht. Darf das morgen live kommentieren. Wenn ihr die Ausgabe vom Bosses Bundesliga-Blog hört, muss ich sagen, durfte das letzten Samstag live kommentieren. So ist es manchmal in der Produktion, dass du von den Zeiten her immer aufpassen musst, wo bist du gerade und wo ist die Zukunft. Und wenn du dann in der Zukunft hörst, dann ist es schon wieder rückwärts. Manchmal nicht ganz einfach, ein bisschen tricky. Aber ich glaube, ihr kommt damit klar. Dankeschön, schöne EM noch. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, sagt Ralf Bosse.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.